Argentina to the world.
第世界に向けてアルゼンチン。
Hi, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören RAE, Radio Argentinien in die Welt. Sie hören den Internationaldienst des argentinischen Radios von Radio Nacional. Hier in Buenos Aires ist es 17 Uhr und das ist 20 Uhr nach koordinierter Weltzeit UTC. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung in deutscher Sprache. Nach den Karnevalsfeiertagen startet diese Woche sozusagen erst am Mittwoch. Ja, mein Name ist Markus Christoph und ich werde Sie in der nächsten knappen Stunde durch das Programm führen. Und wir starten wie gewohnt mit den Schlagzeilen. Präsident Javier Milei ist von seiner Reise nach Israel, Italien und in den Vatikan nach Argentinien zurückgekehrt. Das Feuer im Nationalpark Los Alerces in Nordpatagonien ist nach offiziellen Angaben noch aktiv, aber unter Kontrolle. Ein venezolanisches Flugzeug, das 20 Monate lang wegen angeblicher Spionage in Buenos Aires festgehalten worden war, ist in die USA geflogen. Das Gesundheitsministerium warnt, dass in mehr als der Hälfte Argentiniens Denguefieber zirkuliert. Ehemaliger brasilianischer Präsident Jair Bolsonaro ruft angesichts des Vorwurfs eines Putschversuchs zu Demonstrationen auf. Das Finale der Copa Libertadores 2024 wird in Buenos Aires ausgetragen. Die argentinischen U23-Fußballer haben sich für die Olympischen Spiele qualifiziert. Präsident Javier Milei ist von seiner einwöchigen Reise nach Israel, Italien und in den Vatikan nach Argentinien zurückgekehrt. Das Staatsoberhaupt traf gestern von Rom aus in Buenos Aires ein. In der italienischen Hauptstadt hatte sich Milei am Vortag mit der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni getroffen. Am selben Tag traf er auch mit seinem Amtskollegen, dem italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella, zusammen. Milei wurde des Weiteren von seinem Landsmann Papst Franziskus am Heiligen Stuhl empfangen. Mit dem Pontifex führte Milei ein mehr als einstündiges Gespräch. Nach Angaben der Casa Rosada legte der Präsident dem Papst seinen Plan zur Lösung der sozioökonomischen Krise Argentiniens vor. Offiziellen Quellen zufolge verlief das Treffen mit Franziskus sehr herzlich. Bei dem Treffen wurde nicht bestätigt, ob der Papst, wie zuletzt zu hören war, in diesem Jahr endlich sein Heimatland besuchen werde. Es ist erwähnenswert, dass Jorge Bergoglio nicht mehr nach Argentinien zurückgekehrt ist, seitdem er 2013 den Thron im Petersdom bestieg. Im Rahmen seiner Reise besuchte Milei auch Israel, wo er mit Premier Benjamin Netanyahu sowie mit Staatspräsident Isaac Herzog zusammentraf. In diesem Zusammenhang kündigte das argentinische Staatsoberhaupt die Verlegung der Botschaft seines Landes nach Jerusalem an. Außerdem besiegelte Milei ein Abkommen mit dem israelischen Unternehmen Extralit, das in die Lithiumförderung in Nordpatagonien investieren wird. Das Feuer im Nationalpark Los Aliases im Norden Patagoniens ist immer noch aktiv, aber unter Kontrolle. Dies erklärte die Regierung der Provinz Chubut nach mehr als zwei Wochen Kampf gegen die Flammen, die rund 8000 Hektar Wald vernichtet haben. Trotz der Naturkatastrophe sind keine Todesopfer zu beklagen. Das Feuer brach am 25. Januar aus und breitete sich aufgrund der Trockenheit, der Winde und der Temperaturen leicht aus. Ein venezolanisches Flugzeug, das mehr als 1,5 Jahre lang in Buenos Aires festgehalten wurde, ist nach Florida geflogen, um somit einer Aufforderung der US-Justiz nachzukommen. Es handelt sich um eine Maschine der Fluggesellschaft Emtrasur, die im Juni 2022 in der argentinischen Hauptstadt gelandet war. Damals wurde es von den örtlichen Behörden wegen des Verdachts auf Spionage und terroristische Aktivitäten an der Weiterreise gehindert. Die Besatzung bestand aus Venezolanern und Iranern, die bis zu ihrer Freilassung 4 Monate später in Gewahrsam blieben. Das Flugzeug hob gestern vom Flughafen Ezeiza ab und wurde von einem vom US-Justizministerium entsandten Team gesteuert. Das Flugzeug gehört Emtrasur, einer von Washington sanktionierten Firma. Die venezolanische Regierung bezeichnete den Abflug des Flugzeugs aus Buenos Aires als Raub, für den sie Argentinien und die Vereinigten Staaten verantwortlich machte. Das Denguefieber grassiert in 14 der 24 argentinischen Provinzen. Es wurden bereits fast 40.000 Fälle bestätigt. Dies teilte das Gesundheitsministerium mit, das auch 29 Todesfälle durch die Krankheit meldete. Alle betroffenen Bezirke liegen im Zentrum und im Nordosten des Landes, so die gleiche Quelle. Das Gesundheitsministerium wies erneut darauf hin, wie wichtig es sei, die Aedes aegypti-Mücke zu bekämpfen, die das Denguefieber überträgt. Aus diesem Grund riefen die Behörden dazu auf, die Ansammlung von stehendem Wasser in Behältern zu vermeiden, in denen sich das Insekt vermehren kann. Dies sei das wirksamste Mittel, um die Ausbreitung der Krankheit zu stoppen, betonte das Gesundheitsministerium. In Brasilien hat der ehemalige Präsident Jair Bolsonaro angesichts des Vorwurfs eines Putschversuchs zu einer Demonstration aufgerufen. In den sozialen Netzwerken rief der ehemalige Präsident seine Anhänger auf, am 25. Februar in São Paulo zu seiner Unterstützung zu demonstrieren. Auf der Veranstaltung sagte Bolsonaro: "Ich möchte mich gegen alle Anschuldigungen verteidigen, die in den letzten Monaten gegen mich erhoben wurden." In der vergangenen Woche hatte ihm die Justiz im Rahmen der Ermittlungen zu den Ereignissen vom 8. Januar 2023 die Ausreise untersagt. An jenem Tag stürmten Tausende von Menschen den Sitz des Präsidenten, das Parlament und den Justizpalast in der Hauptstadt Brasilia und forderten eine Militärintervention. Die Demonstranten identifizierten sich mit Bolsonaro und wollten den linksgerichteten Präsidenten Lula absetzen, der einige Wochen zuvor sein Amt angetreten hatte. gegen Bolsonaro wird wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung an diesen Vorfällen im Bündnis mit Polizei- und Militärchefs ermittelt. Ja, wir machen weiter mit Sport. Der südamerikanische Fußballverband CONMEBOL hat Buenos Aires als Austragungsort für das Finale der Copa Libertadores 2024 bestimmt. Dies teilte die höchste Instanz des südamerikanischen Fußballs mit, ohne bereits das Stadion festzulegen, in dem das Spiel ausgetragen wird. Es wird jedoch erwartet, dass die Wahl auf das Stadion von River Plate fallen wird, da es mit fast 85.000 Zuschauern das größte Fassungsvermögen aufweist. Die Auslosung der ersten Phase des südamerikanischen Pendants der europäischen Champions League findet am 18. März statt. Die argentinischen Mannschaften, die sich dieses Jahr für die Libertadores qualifiziert haben, sind River Plate, Rosario Central, Talleres, Estudiantes de la Plata, San Lorenz und Godoy Cruz. Die argentinische U23-Nationalmannschaft hat am Sonntag Brasilien mit 1:0 besiegt und sich damit die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris gesichert. Damit ist der Erzrivale ausgeschieden. Neben Argentinien buchte auch Paraguay durch einen 2:0-Sieg gegen Gastgeber Venezuela das Olympiaticket. Die Paraguayer gewannen dadurch auch das Turnier. Den Siegtreffer für die von Javier Mascherano trainierte argentinische Mannschaft erzielte Stürmer Luciano Gondú in der 77. Minute. Die Albiceleste blieb als einziges Team der Vorolympiade ungeschlagen. Trauer beim argentinischen Damenhockey. Gabriela Pando, ehemaliges Mitglied der Frauenhockey-Nationalmannschaft in Leonas, ist im Alter von 53 Jahren gestorben. Die Sportlerin im Ruhestand starb nach einem langen Kampf gegen den Krebs. Pando war in den 90er Jahren bei den Leonas sehr erfolgreich. Liebe Hörerinnen und Hörer, zur Abwechslung hören wir etwas Musik. Wir hören argentinischen Rock von Los Fabulosos Cadillacs. Das Stück heißt Carnaval toda la vida.
Todos caminando como en una RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina 面向世界。
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören weiterhin RAE, Radio Argentinien in die Welt, den internationalen Dienst des argentinischen Radios. Wir sind hier live in Buenos Aires, 17.16 Uhr Ortszeit und wir haben hier in Buenos Aires ungefähr 24 Grad. Das heißt also im Vergleich zur letzten Woche sind die Temperaturen hier merklich gefallen, also um gut 10 Grad und eigentlich, ich finde es so eigentlich doch ganz angenehm, also...Man spitzt hier nicht die ganze Zeit. So, und wir machen weiter mit unserem zweiten Nachrichtenblock. Und da geht es grundsätzlich um Lateinamerika. Wir bleiben aber zunächst nochmal hier in Argentinien. Beziehungsweise spannen die Brücke nach Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat nämlich der in Argentinien lebenden Holocaust-Überlebenden Clara Rosenhain in einem Brief zu ihrem 101. Geburtstag gratuliert. Heute konnte der deutsche Botschafter hier vor Ort, Dieter Lamley, der Jubilarin den Brief persönlich überbringen. Frau Rosenhain kam 1945 mit ihrem Mann Heinz und ihrem Sohn Gerardo nach Buenos Aires. Ihren Eltern und einigen Geschwistern war bereits 1940 die Flucht gelungen, während ihre Schwester Eva im Konzentrationslager Stutthof ermordet wurde. Frau Rosenhain und ihr Mann Heinz überlebten Konzentrationslager, Zwangsarbeit und den Todesmarsch von Hamburg nach Kiel. In Argentinien fanden sie dann einen Ort, der sie mit offenen Armen empfing und ihnen die Möglichkeit gab, ihre Familiengeschichte in Ruhe weiterzuschreiben. Die deutsche Botschaft formulierte auf Facebook: Geschichten wie die von Clara Rosenhain und ihrer Familie sind zugleich eine Verpflichtung für Deutschland, zu jeder Zeit und an jedem Ort für das Nie wieder einzutreten. Kolumbien, die Nationale Befreiungsarmee ELN hat den bewaffneten Streik, der am Wochenende im Westen des Landes begonnen hatte, ausgesetzt. Zuvor war ihr von der Regierung und den Vermittlern vorgeworfen worden, die in den Friedensverhandlungen vereinbarten Waffenruhen nicht einzuhalten. Ein bewaffneter Streik ist eine Art Belagerungszustand, der die Bewegungsfreiheit der Bevölkerung stark einschränkt. Die Nationale Befreiungsarmee ELN erklärte, dass ihre westliche Front, Oma Gomez genannt, den bewaffneten Streik beendet habe, und zwar in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 0 Uhr. Die Rebellen erklärten, wir danken allen Menschen, die dem Aufruf gefolgt sind. Es gab keine Zwischenfälle. So heißt es in dem Dokument der ELN, die derzeit in Kuba mit Vertretern der kolumbianischen Regierung von Gustavo Petro verhandeln. Der Streik, der am vergangenen Freitag angekündigt wurde, zwang Tausende von Einwohnern des Departamentos Chocó dazu, sich einzuschließen. Dies berichtet das Büro des Ombudsmanns, einer staatlichen Einrichtung zur Überwachung der Menschenrechte. Die am Dienstag übte Innenminister Luis Fernando Velasco scharfe Kritik an den Aufständischen und beschuldigte sie, den seit August geltenden bilateralen Waffenstillstand zu verletzen. Der Waffenstillstand funktioniert offensichtlich nicht, sagte Velasco gegenüber der Presse. Wenn von einem bewaffneten Angriff die Rede ist, muss die Armee mit all ihrer Handlungsfähigkeit eingreifen, fügte er hinzu. Venezuela. Vier Angehörige der Aktivistin und Militäranalystin Rocío San Miguel, die des Terrorismus, des Verrats und der Verschwörung bezichtigt wird, sind aus dem Gefängnis entlassen worden. Die Personen wurden auf Bewährung freigelassen, teilten die Anwälte mit. Zuvor hatte der venezolanische Generalstaatsanwalt Tarek William Saab eine heftige Kampagne aus dem Ausland verurteilt, die wegen der Anklage gegen Rocío San Miguel betrieben werde. Einer der Verteidiger der Aktivistin, Juan González Taguaruco, sagte, es wurde bestätigt, dass die vier Verwandten von Doktorin San Miguel bereits freigelassen wurden. Der Anwalt habe bislang noch keinen Zugang zu seiner Mandantin erhalten. Bei den Freigelassenen handelt es sich um die Tochter von Rocío San Miguel, den Vater der Tochter, sowie um zwei Brüder. Gegen diese Person wurden Auflagen erlassen, wie regelmäßig vorstellig werden bei dem für den Fall zuständigen Gericht. Die Anklage gegen sie ist unklar. Der Staatsanwalt Saab beklagte, wir prangern die heftige Kampagne aus dem Ausland gegen die Justiz und den venezolanischen Staat an. Saab verwies sozialen Netzwerk X, früher Twitter, verwies auf Kräfte, die schon immer die demokratischen Institutionen Venezuelas verachtet und gleichzeitig Attentatsversuche und Staatsstreiche gegen Venezuela unterstützt hätten. Der Staatsanwalt hatte zuvor angekündigt, dass seine Behörde beim zuständigen Gericht einen präventiven gerichtlichen Freiheitsentzug gegen Rocío del Carmen San Miguel Sosa wegen angeblicher Begehung der Straftatbestände Hochverrat, Verschwörung und Terrorismus beantragen werde. Paraguay. Die oppositionelle Senatorin Katia González von der oppositionellen Partei Encuentro Nacional hat angekündigt, dass sie in den Hungerstreik treten werde, bis die Regierung von Präsident Santiago Peña und die mit diesem verbündeten Abgeordneten auf eine Verfassungsreform verzichten. Sie sagte, ich teile mit meinen Bürgern diese Botschaft des Widerstands gegen die politische Gewalt und den Staatsstreich, den das Regierungslager derzeit schürt. Ab heute, Samstag, 10. Februar, wird diese Maßnahme in meinem Parlamentsbüro stattfinden, schrieb González im sozialen Netzwerk X, früher Twitter. Die Auseinandersetzungen zwischen dem Regierungslager und der Opposition haben zugenommen. Nachdem die Regierung beschuldigt wurde, eine Gesetzesänderung durchsetzen zu wollen, die eine Wiederwahl des Präsidenten ermöglichen würde, und nachdem oppositionelle Abgeordnete schikaniert worden waren. Dies habe Senatorin González dazu veranlasst, ihre Entscheidung zu treffen, in den Hungerstreik zu treten. Dies berichtet die paraguayische Zeitung Ultima Hora. Diese Zwangsmaßnahme werde eingestellt, wenn die Regierung Peña und ihre Verbündeten im Kongress in einer schriftlichen Erklärung vor dem paraguayischen Volk formell auf jede Initiative zur Verfassungsänderung oder Reform verzichten, aus welchem Grund auch immer, so Katja González. Mexiko. Präsident Andrés Manuel López Obrador hat diese Woche einen ehrgeizigen Vorschlag zur Reform der Verfassung vorgelegt. Dieser zielt darauf ab, den Wahlkampf der Kandidatin der Regierungspartei für seine Nachfolge am 1. Oktober, Claudia Sheinbaum, mit Inhalt zu füllen und gleichzeitig den Rahmen für die nächste Regierung festzulegen, so Analysten der mexikanischen Politik. Die Initiative des Präsidenten umfasst sehr unterschiedliche Themen. Diese reichen von der Förderung von Volksabstimmungen für die Wahl von Richtern über die Anerkennung indigener Völker und Gemeinschaften als Objekte des öffentlichen Rechts, für die Bekräftigung des Rechts auf eine Rente für Senioren ab 65 Jahren bis hin zur Abschaffung bestimmter öffentlicher Einrichtungen. AMLO, wie der Präsident mit seinen Initialen im Volksmund genannt wird, wird sein Amt am 1. Oktober an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin übergeben. Dabei dürfte es allen Prognosen zufolge einen Zweikampf geben zwischen Sheinbaum und dem Oppositionskandidaten Xochitl Galvez. Dieser kandidiert für einen großen Oppositionsblock, der die Parteien der Nationalen Aktion, die Partei der institutionalisierten Revolution und die Partei der demokratischen Revolution vereint. Ecuador. Die Präsidentschaftswahlen werden in Ecuador am 9. Februar 2025 stattfinden. Eine mögliche Stichwahl würde Mitte April des kommenden Jahres durchgeführt werden. Dies geht aus einer am Freitag veröffentlichten Resolution des Nationalen Wahlrats hervor. Das Gremium erklärte, dass die Bevölkerung im Jahre 2025 den Präsidenten und den Vizepräsidenten sowie die Mitglieder der nationalen, der Provinz und internationaler parlamentarischer Vertretungen wie dem Andenparlament wählen muss. Letzterem gehören neben Ecuador auch Bolivien, Kolumbien, Peru und Venezuela an. In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Verfassung werden die gewählten Behörden im Mai 2025 vereinigt und werden ihre Funktionen für die nächsten 4 Jahre ausüben, heißt es in der Erklärung des Nationalen Wahlrats, die in den offiziellen sozialen Netzwerken und von der Nachrichtenagentur Europa Press veröffentlicht wurde. Im Februar 2021 wählte die Bevölkerung den konservativen Guillermo Lasso zum Präsidenten, doch nachdem ein Amtsenthebungsverfahren gegen diesen eingeleitet worden war, unterzeichnete Lasso ein Dekret zur Auflösung des Kongresses und zur Abhaltung vorgezogener allgemeiner Wahlen. An diesem wollte er sich schließlich inmitten einer schweren politischen, sozialen und wirtschaftlichen Krise nicht beteiligen. Panama hat dem ehemaligen Präsidenten Ricardo Martinelli die sichere Ausreise aus dem Land verweigert. Nicaragua hatte Martinelli Asyl gewährt, nachdem er wegen Geldwäsche zu fast 11 Jahren Haft verurteilt worden war. Martinelli hatte in der nicaraguanischen Botschaft in Panama um Asyl gebeten. Zuvor hatte er seinen letzten Einspruch bei der panamaischen Justiz verloren, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen. Die nicaraguanische Regierung von Präsident Daniel Ortega gewährte das Asyl umgehend. Der ehemalige Präsident, der von 2009 bis 2014 Panama regierte, befindet sich in der diplomatischen Vertretung Nicaraguas in Panama, wo er sich offen gegen die aktuelle panamaische Regierung ausspricht, die er der politischen Verfolgung bezichtigt. Das Außenministerium Panamas erklärte am Freitagabend, dass Ersuchen um sicheres Geleit für Herrn Ricardo Martinelli, das Hoheitsgebiet der Republik Panama zu verlassen, wurde abgelehnt. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören wieder ein wenig Musik. Wir hören ein Instrumentalstück von Diego Rolón.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir befinden uns in der Rubrik Argentinien entdecken und wir wollen uns diesmal mit Puerto Deseado und San Julián mit der patagonischen Atlantikküste beschäftigen. Thank you. Wenn von Patagonien in Argentinien die Rede ist, werden immer die herrlichen Gletscher in den Anden in der Provinz Santa Cruz im äußersten Süden Argentiniens erwähnt. Eine große Provinz mit einer der niedrigsten Bevölkerungszahlen pro Quadratkilometer weltweit und einem strengen Winter, der Teil der romantischen Motive der patagonischen Erzählungen geworden ist. Die Atlantikküste von Santa Cruz, etwa 2200 Kilometer von Buenos Aires entfernt, ist eine der rauesten Regionen des Landes. Gleichzeitig beherbergt sie bedeutende Häfen und Städte, die unter dem Einsatz von Pionieren entstanden, die mit dem Versprechen auf Reichtum durch Viehzucht, Fischfang und Torfabbau zur Brennstoffgewinnung kamen. Am Rande des Atlantiks erreicht man den Leuchtturm von Cabo Vírgenes, der als Endpunkt der Nationalstraße 40 gilt, die ganz Argentinien durchquert. Der Leuchtturm wurde 1904 von der argentinischen Regierung auf einem von der Viehzüchterfamilie Fenton abgetretenen Grundstück errichtet. Einer Legende zufolge gründete ein Teil der Besatzung eines spanischen Schiffes im 16. Jahrhundert an dieser Stelle die Festung Antigua Ciudad del Nombre de Jesús. Doch aufgrund des unwirtlichen Klimas, der Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Lebensmittel und Trinkwasser und anderer Unglücke starben die Siedler unterernährt oder durch Krankheit. Am Ende des 19. Jahrhunderts kehrten Schafhirten und einige Goldsucher, die den Spuren versunkener Galeonen folgten, in die Gegend zurück. Kilometer von der Stadt und dem Fischereihafen Puerto Deseado entfernt, liegt das Naturreservat Intangible Cabo Blanco, das 1937 geschaffen wurde, um das Naturerbe der Region zu erhalten. Dieses Gebiet wurde von einigen der Seefahrer, die dem portugiesischen Seefahrer Ferdinand Magellan begleiteten, Cabo Blanco genannt und wurde auf den Seekarten so bezeichnet. Es ist das erste Reservat des Landes, das als Zucht- und Fortpflanzungsgebiet für Seelöwen dient. Diese Tiere mussten zu einer geschützten Art erklärt werden, weil sie vom Ende des 17. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zur Gewinnung von Leder und Speck für die Handelsschiffe und die lokale Bevölkerung gejagt wurden. Sie standen kurz vor dem Aussterben. Erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts meinten Biologen, dass die Population wieder stabil sei. Zwischen den Felsen des Reservats gibt es große Bänke von Muscheln und anderen Weichtieren. Sie sind die Hauptnahrung der Seelöwen sowie aller Arten von Seevögeln, die man in diesem Gebiet beobachten kann. Der Leuchtturm wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut und dient heute mit einer Leuchtkraft von 14 Seemeilen und einer Höhe von 87 Metern über dem Meeresspiegel der Sicherheit der Seeschifffahrt. Um die Spitze des Leuchtturms zu erreichen, muss man 100 Stufen erklimmen. Caleta Olivia, Puerto Santa Cruz, und Rio Gallegos sind weitere Referenzstädte an der Atlantikküste in der Provinz Santa Cruz. Des Weiteren zu erwähnen ist Puerto San Julián auf der gleichnamigen Halbinsel. die wiederum Teil eines Naturschutzgebietes mit Pinguin- und Seevogelkolonien ist. Nur wenige Kilometer von dieser Fischer- und Bergbaustadt entfernt befindet sich eine tiefe, salzige Senke und die Laguna del Carbón, Kohlelagune zu Deutsch. In diesem Gebiet gibt es zahlreiche Mega- und Mikrofossilien und Ablagerungen aus dem Tertiär, die als einzigartig auf der Welt gelten. Ebenfalls in der Nähe von San Julián befindet sich die archäologische Stätte La Maria mit mehr als 10.000 Jahre alten Höhlenmalereien. Es handelt sich um Zeichnungen von menschlichen und tierischen Figuren, die Szenen der Jagd und des täglichen Lebens der alten Bewohner der Gegend zeigen. Es gibt zahlreiche Geschichten, die von Führern und Einheimischen erzählt werden. Es gibt solche, die besagen, dass einige Seeleute, die Magellans Reise ans Ende der Welt nicht mitmachen wollten, hier hingerichtet wurden. Es gibt auch die Geschichte des Piraten Drake, der einige Meuterer an der Küste aussetzte, als Trinkwasser und Lebensmittel auf den Schiffen knapp wurden. Aber eine der heldenhaftesten Geschichten dieser Gegend ist die einer Gruppe von Prostituierten, die sich weigerten, die Soldaten zu empfangen, die gerade eines der schlimmsten Massaker an Arbeitern in der argentinischen Geschichte zu Beginn des 20. Jahrhunderts begangen hatten. Die sogenannten Huren von San Julián, die durch den Ende 2018 verstorbenen Historiker und Journalisten Osvaldo Bayer dem Vergessen entrissen wurden, weigerten sich, die Soldaten zu befriedigen. Diese kamen von der Erschießung der streikenden Viehzüchter zurück, die seit Monaten die Großgrundbesitzer und die Regierung herausforderten und bessere Löhne und Lebensbedingungen forderten. Es war 1922 und die Frauen arbeiteten im Bordell La Catalana, das Paulina Rovira gehörte. Die anderen Frauen waren die Argentinierinnen Consuelo Garcia, Angela Fortunado, Amalia Rodriguez, sowie die Spanierin Maria Juliache und die Engländerin Maud Foster. Als die Soldaten eintrafen, kamen die Prostituierten heraus und schrien Mörder, wie aus dem von Bayer veröffentlichten Polizeiprotokoll des Vorfalls hervorgeht, riefen die Frauen Mörder und Missetäter und auch andere obszöne Beleidigungen in Richtung der Soldaten. Die Frauen wurden verhaftet und geschlagen, mit kaltem Wasser übergossen und ihnen wurde die Gesundheitskarte entzogen, sodass sie nach Vietma oder Ushuaia ziehen mussten, um weiter arbeiten zu können, so Osvaldo Bayer. Sie waren damals die einzige Stimme, die gegen die brutale Unterdrückung, die sich dagegen gegen die brutale Unterdrückung wehrte, die von der argentinischen Armee geschützt und von Großgrundbesitzern aus Patagonien und Buenos Aires finanziert wurde. 30 Jahre später kehrte nur die Engländerin Foster nach San Julián zurück und wurde Bordellchefin von La Catalana. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben aus der Reihe Argentinien entdecken einen Beitrag über die südpatagonische Atlantikküste gehört. Die Idee stammte von Silvana Avellaneda. Die Technik, für die war Mauro Torres verantwortlich und die Moderation lag bei mir, bei Markus Christoph.
Mundo.
Rai, Argentina, 面向世界。
Rai, Argentina, vers le monde.
Rai, Argentina, to the world.
Rai, 世界に向けて、アルゼンチン。
Rai, Argentina, al mundo.
Rai, Argentina, al mundo.
Rai, Argentinian in the world.
Rai, Argentina, al mundo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören RAI, Radio Argentinien in die Welt. Sie hören den internationalen Dienst des argentinischen Radios und wir befinden uns in der Rubrik Die Brücke, bei der es Gelegenheit gibt, Hörerpost vorzutragen. Und wir fangen mal an mit einer Zuschrift, einer elektronischen Zuschrift von Michael Lindner aus Gera.In Thüringen und ja, Herr Lindner bezieht sich in seinem Schreiben auf den gestrigen Weltradiotag. Er sagt, es ist eben ein ganz besonderes Ereignis, welches er mit einem kleinen Aufsatz entsprechend würdigen möchte. Und ja, wir schauen uns mal an, was Herr Lindner zum Thema Weltradiotag verfasst hat. Er schreibt, am 13. Februar ist es wieder soweit, an eine bedeutungsvolle Tradition wird erinnert, den Weltradiotag, der im Jahr 2012 von der UNESCO erklärt wurde. Damit erlebt dieser Tag sein 12. Jubiläum weltweit, wozu ich herzlich gratulieren möchte. Für Millionen Menschen ist dieser Tag ein ganz besonderer, da er hauptsächlich für die etwas älteren Jahrgänge an die ersten Hörfunkerlebnisse, die in Deutschland am 29. Oktober 1923 mit einer Unterhaltungssendung aus dem Berliner Volkshaus begannen, erinnert. Mit der Entwicklung des Hörfunks war es erstmals möglich, Millionen von Menschen lokal, national bzw. international Zugang zu Informationen und Unterhaltung sicherzustellen. Von da an war es möglich, Informationen über den eigenen Tellerrand mit wenig technischem Aufwand zu erhalten. Schließlich war es möglich, per Ätherwellen jeden beliebigen Punkt der Erde zu erreichen, sofern dort ein Empfangsgerät vorhanden war. Ein riesiger Schritt für die Menschheit, endlich in der Welt der drahtlosen Übertragungen von Rundfunksendungen angekommen zu sein. Heute, im digitalen Zeitalter, wurde der herkömmliche traditionelle Rundfunk durch das Internet stark in den Schatten gestellt, vor allem bei der jüngeren Generation, die ihre Informationen nur noch per Smartphone empfangen. Natürlich sehr bequem, ohne jeglichen Aufwand nutzbar. Aber was passiert eigentlich, wenn das anfällige Internet plötzlich ausfällt durch terroristische Attacken, Naturkatastrophen oder Kriege? Dann bricht in Sekundenschnelle alles zusammen. Die Menschen wären von sämtlichen überlebenswichtigen Informationen abgeschnitten. Und genau das ist der Punkt, warum den traditionellen Radioübertragungen per terrestrischer Frequenzen wie in alten Zeiten auch in unserer modernen Welt nach wie vor große Bedeutung und Daseinsberechtigung zukommt. Man darf auch nicht vergessen, dass heute noch in vielen Teilen der Welt der Zugang zum Internet nicht möglich ist. Da ist und bleibt das Radio die einzige Möglichkeit, um von der Welt nicht abgeschnitten zu sein. Ich gehöre der etwas älteren Generation an, die mit dem Radio als einzige zuverlässige Informationsquelle groß geworden ist. Bei uns zu Hause lief der Röhrenempfänger ununterbrochen. Radio gehörte bei uns zum Leben dazu, wie das Salz zur Suppe. Der Empfang von einheimischen Radiostationen, aber auch von ausländischen Sendern, war problemlos möglich. So konnten wir uns in den 50er und 60er Jahren über das Weltgeschehen informieren. Radio überbrückt Ländergrenzen. Radio baut Brücken des gegenseitigen Verständnisses und des Friedens. Besondere Bedeutung kam dann dem Radio in den Zeiten des Kalten Krieges von 1945 bis 1991 zwischen Ost und West zu. Der Zugang zu westlicher oder östlicher Propaganda, in welcher Form auch immer, war den Radiosendungen zu verdanken. Ich glaube, dass in dieser spannenden und auch explosiven Zeit der Radioempfang seinen Höhepunkt erlebte und ganz aktiv dazu beitrug, dass die Menschen die Möglichkeit hatten, sich aus ganz unterschiedlichen Quellen zu informieren um so zu einer objektiven Meinungsbildung zu kommen. Das alles sind Gründe, warum jedes Jahr an den Weltradiotag erinnert werden sollte. Das Radio hat die Welt revolutioniert und der Menschheit Zugang zu Informationen, Unterhaltung und Bildung verschafft. Ja, das hat Herr Lindner geschrieben. Vielen Dank für diesen interessanten Beitrag. So, ein kurzer Gruß erreicht uns von Herrn Alfred Albrecht aus Emmendingen in Baden-Württemberg. Der hat uns einen Empfangsbericht geschrieben und er bedankt sich sehr herzlich für die Zusammenstellung interessanter Meldungen und für die Musik. Und er schreibt, dass ihm zuletzt besonders gut gefallen hat das Interview mit dem Fotografen Felix Henke aus München. Ja, vielen Dank für diese freundliche Zuschrift. Dann haben wir einen kurzen Gruß, aber nicht weniger freundlichen Gruß von Herrn Dieter Leupold aus Leipzig. Der erinnert auch an die Skype-Runde. Wir hatten ja am Samstag eine Skype-Runde mit Hörern und Hörerinnen des RTI-Hörerclubs Ottenau. Und ja, das war eine interessante Unterhaltung. Ja, das sind also freundliche Grüße von Herrn Leupold aus Leipzig. Dann haben wir noch eine Zuschrift erhalten von Bernd Seisser, der ist auch vom RTI-Hörerclub Ottenau. So, und Herr Seisser erwähnt auch den Weltradiotag und möchte auch noch gratulieren, und das ist auch sehr freundlich, zum 66-jährigen Geburtstag von RAE. Der Auslandsdienst des argentinischen Radios wurde am 12. Februar 1958 gegründet. Weitere Glückwünsche von Herrn Seisser gehen an die Hörerclub-Mitglieder, und zwar an Jürgen Hannemann und an Oliver, der ist vom Radio ohne Namen, und die feierten gestern ihren Geburtstag. Und dazu möchten Bernd Seisser und Sabrina eben vom Hörerclub Ottenau sehr herzlich gratulieren. So, Herr Seisser möchte auch wie Herr Leupold alle Teilnehmer der Skype-Runde am Samstag, vom vorigen Samstag, recht herzlich grüßen, und er weist auch auf die nächste Sendung von Korches Radio hin. Die findet am Sonntag, dem 18. Februar um 13 Uhr UTC auf 6700 Kilohertz ist diese Sendung zu empfangen, und Herr Seisser weist darauf hin, dass man sich dort über jeden Empfangsbericht freut. So, ich denke mal, das waren jetzt erstmal alle Sendungen. Ja, vielen, vielen Dank. Schreiben Sie uns gerne an rai@gmail.com. Wir freuen uns. Ja, und wir machen weiter in unserem Programm mit ein wenig Musik. Wir hören von Gilda La Puerta, wir hören argentinische Cumbia.
En la cara,
en la cara,
en la cara,
no me ve.
verás llorando tras de la puerta.
Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al mundo.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eine weitere Sendung des deutschsprachigen Programmes von RAE gehört, von Radio Argentinien in die Welt. Ja, mir verbleibt mich zu bedanken bei Mauro Torres an der Technik. Ja, meine Wenigkeit war Markus Christoph. Ich habe Sie durch dieses Programm geführt. Nochmal kurz der Hinweis, dass Sie uns gerne Hörerpost schicken können an rae@gmail.com. Das würde uns alle freuen. Ja, ansonsten noch der Hinweis darauf, dass morgen wieder eine Sendung in deutscher Sprache geplant ist um 17 Uhr argentinischer Ortszeit, 20 Uhr UTC. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder mit dabei sind. Und ja, bis dahin machen Sie es gut und auf Wiederhören.